Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Dass Deutschland qualifizierte Menschen aus dem Ausland dringend benötigt, um die immer größer werdenden Löcher im Arbeitsmarkt zu stopfen, das ist unumstritten. Aber die Bilanz, die ist eher ernüchternd, denn zu wenig Menschen wollen nach Deutschland kommen, hier arbeiten und leben. Die Bundesrepublik muss immer aktiver werben in der Welt. Das zeigen die zahlreichen Ministerreisen in den letzten Monaten. Da flog unter anderem der Kanzler nach Indien, der Finanzminister nach Ghana, die Innenministerin nach Kanada und gestern der Arbeitsminister gemeinsam mit der Außenministerin nach Brasilien. Was Heil und Baerbock im Gepäck haben, berichtet Nicole Konert.
Paulo gibt alles, denn es geht um Leben und Tod. Er studiert Pflege an der Universität Brasilia und zeigt Arbeitsminister Heil, wie er im Ernstfall Menschen retten würde. Der Minister erklärt, wie dringend Pflegekräfte auch in Deutschland gebraucht werden.
Können Sie sich vorstellen, in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, auch zu arbeiten?
Ja, ganz bestimmt. Der Arbeitsminister auf Anwerbetour. Nicht alle Pflegekräfte wollen sofort umziehen. Es hängt von vielem ab, wie sehr du an deiner Familie hängst, wie du da die Balance findest, wie das klappen könnte, aber auch wie die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind. Faire und unkomplizierte Arbeitsbedingungen will Heil garantieren.
Dann stellen Sie sich einmal vor, wir haben eine tolle Anwerbekampagne, es kommen ganz viele Leute nach Deutschland und sie werden gleich wieder abgeschreckt, weil die Bürokratie zu lange dauert. Das können wir uns nicht leisten.
Unterstützt wird er von Außenministerin Baerbock. Es ist eine von bereits mehreren Anwerbereisen. Vor kurzem war der Arbeitsminister hier in Ghana mit Entwicklungsministerin Schulze. Denn die deutsche Wirtschaft ruft um Hilfe. In jedem sechsten Beruf fehlen Fachkräfte, vom Pfleger bis hin zum IT-Experten. Mit solchen EU-Migrationszentren kooperiert Deutschland in Ghana, um Arbeitskräfte zu holen. Die Erwartungen der Entwicklungsministerin schon damals niedrig.
Das werden nicht viele sein, aber wir sind auf Zuwanderung angewiesen.
Stand Ende 2022 leben gut 350.000 Arbeitskräfte aus Drittstaaten in Deutschland. Auch Finanzminister Lindner buhlt im Februar um die klügsten Köpfe auf seiner Reise nach Mali und Ghana, spricht hier an der Universität mit Wirtschaftsstudierenden. Auf die Frage, wer denn gerne nach Deutschland kommen möchte, Zurückhaltung. Gerade mal ein paar Hände gehen hoch. So manchen hier zieht es nach dem Studium eher in ein englischsprachiges Land. Zurück nach Brasilia. Wie viele Pflegekräfte wollen nach Deutschland? 280 sind bisher über die Bundesagentur für Arbeit schon nach Deutschland gekommen. 700 pro Jahr sollen es werden. Zweifel bleiben bei manchen.
My mama don't like the idea, but
meine Mutter findet die Idee nicht so gut, dass ich gehen könnte. Ihr geht's nicht gut damit. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ein paar Jahre müssen Sie hier noch an der Uni studieren, bis Sie sich hier für oder gegen Deutschland entscheiden.
Und damit Sie sich für Deutschland entscheiden, muss auch hier einiges noch getan werden. Denn im Vergleich zu anderen Ländern wirkt Deutschland für viele ausländische Arbeitskräfte nicht unbedingt attraktiv. Was ist aber mit denen, die kommen wollen? Denn selbst wo ein Wille ist, gibt es noch eine Menge Hürden zu meistern. Welche das sind, weiß Tim Diekmann.
Alles gut?
Ja, okay. Wunderbar. Diesmal tut's nicht weh. Das können Sie öfter machen.
Kompressionsstrümpfe anziehen und das ohne Schmerzen für den Patienten. Längst nicht alle bekommen das so gut hin wie Vanessa Makugum und Laurita Wutzer.
Wissen Sie, Übung macht den Meister. Wir haben
richtig
so viele geübt und momentan können wir also, kommen wir leicht zurecht.
Die beiden Frauen aus Kamerun arbeiten seit September als Altenpflegehelferinnen im baden-württembergischen Wehr nahe der Schweizer Grenze.
Gut so?
Ja.
Demnächst beginnen sie ihre Ausbildung zur Altenpflegekraft.
Also am Anfang, ehrlich gesagt, habe ich Angst, zum Beispiel, da ich nicht so gut Deutsch genau spreche. Aber mit der Zeit habe ich bemerkt, dass das ist kein Problem. Die Patientinnen auch helfen mir, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe.
Für Brigitte Pörner ist das eine Selbstverständlichkeit.
Die haben irgendwie ein Händchen dafür, ich weiß es nicht. Also sie ganz geschickt.
In ihrer Heimat Kamerun haben die beiden Frauen für sich keine Zukunft gesehen. Die Möglichkeiten in Deutschland schienen hingegen attraktiv.
Wir haben auch viele gute Sachen über die Ausbildung in Deutschland gehört. Zum Beispiel hier kann man eine Vergütung bekommen. Das ist gut, weil man nur auf diese Ausbildung sich konzentrieren kann.
Aktuell bekommen sie 1.190 Euro brutto im Monat. In Deutschland werden Mitarbeiterinnen wie sie händeringend gesucht. Für Arbeitgeber wie die Caritas ist es aber ein aufwendiger, bürokratischer Akt, sie ins Land zu holen.
Wir haben ganz viele Formulare, die wir pro Auszubildende ausfüllen müssen, die dann auch immer von allen Auszubildenden unterschrieben werden müssen. Dann muss es zuerst bei uns im Landkreis an das Landratsamt, dann muss es an die Ausländerbehörde, an das Amt für die Bundesagentur für Arbeit muss es dann zunächst gehen.
Allein das dauere bis zu 3 Monate, kritisiert die Caritas. Erst dann dürfen die Bewerberinnen in der deutschen Botschaft überhaupt ein Visum beantragen. Vorausgesetzt, sie haben eine Wohnung.
Das ist die Wohnung für unsere zweite Kamerun-WG. Die Wohnung steht noch leer, weil die Auszubildenden erst am 26. August hier eintreffen. Die Ausbildung beginnt am 1. September. Das heißt, wir mussten die Wohnung aber vorher schon anmieten, weil das Visum nur stattgegeben werden kann, wenn wir eine Wohnadresse auch vorweisen können.
Ein kostspieliger Aufwand, um des akuten Mangels an Pflegekräften irgendwie Herr zu werden. Inzwischen werden für die Anwerbung sogar Vermittlungsagenturen engagiert.
Die USA kriegen das sehr viel besser hin als wir. Wir stehen hier in harter Konkurrenz und wir können uns nicht darauf verlassen, dass es immer genug Menschen geben wird, die das alles auf sich nehmen, um zu uns zu kommen.
Nach monatelangem Papierkrieg dürfen Laurita Wutzer und Vanessa Makugum nun endlich in ihrem Traumjob arbeiten. Ohne die Unterstützung ihres Arbeitgebers aber wären sie wohl noch immer in Kamerun.
Und zugeschaltet ist mir jetzt Enzo Weber. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg, das auch die Bundesregierung berät. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Frau Abud.
Ja, wir haben es gerade gehört, ohne Unterstützung ihres Arbeitgebers wären die beiden Frauen wohl noch immer in Kamerun. Warum haben wir in Deutschland ein System, bei dem es die potenziellen Fachkräfte ohne den zusätzlichen hohen Aufwand der Arbeitgeber gar nicht bis hierher schaffen würden?
Also wir müssen sehen, wo wir herkommen. Wir hatten in der Vergangenheit gar nicht so schlechte Zuwanderung, aber das meiste davon kam aus der EU. Und da gibt es Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und jetzt stehen wir aber vor der Herausforderung, dass wir wirklich stärker auf Drittländer gucken müssen. Denn die EU, die altert mit uns. Wir selber werden bis 2035 im deutschen Arbeitsmarkt ein Minus von 7 Millionen Personen einfach aus demografischen Gründen haben, weil die Babyboomer in Rente gehen. Und wir werden bis 2035 ebenfalls so rund 18 Millionen an Zuwanderung brauchen. Die Zahl ist so hoch, weil einfach viele auch wieder weggehen. Und die Herausforderung ist jetzt, dass wir ein Zuwanderungssystem brauchen, das wirklich fit dafür ist, die bisherige Zuwanderung in Teilen aus der EU dann durch die Drittländer zu ersetzen. Und die Herausforderung, die ist schon nicht klein.
Ja, Sie haben da jetzt einige Punkte angesprochen. Wir brauchen Fachkräfte, das ist unumstritten. Die deutschen Minister reisen ja um die Welt, sind auf Werbetour. Genau deshalb bringen solche Reisen etwas, wenn die Hürden dann doch eigentlich sehr hoch sind?
Also diese Reisen, die bringen schon was. Denn wenn es dann um Drittländer geht, dann geht es ja auch darum, wirklich mit diesen Ländern Kooperationen aufzubauen und Netzwerke vor Ort aufzubauen. Und das kann man von staatlicher Seite machen, auch von Ministerseite. Das muss dann natürlich auf die Arbeitsebene, auf die Botschaften, auf die Ausbildungsinstitutionen, die Goethe-Institute übergehen. Aber vor allem brauchen wir auch Netzwerkbildung über die Menschen selbst. Also über Zugewanderte, die in Deutschland bereits Erfahrungen gemacht haben und da Netzwerke vor Ort knüpfen können, Wissen weitergeben können, Sprache vermitteln können, auch die Möglichkeiten in Deutschland bekannt machen können. Sowas sollten wir zum Beispiel über Migrationsabkommen regeln. Aber wir müssen den Menschen auch die Möglichkeit geben, mit Deutschland in Kontakt zu bleiben. Also wer zum Beispiel 6 Monate aus Deutschland weg ist, der verliert hier seinen Aufenthaltstitel. Da sind andere Länder besser. Also Kanada oder Frankreich zum Beispiel, die haben 3 Jahre.
Nicht nur der Finanzminister Lindner musste es ja auch erleben, wir haben es auch gerade im Beitrag gesehen, für viele ausländische Fachkräfte ist Deutschland aber trotzdem kein begehrtes Ziel. Sie sagen, Kanada macht es besser. Warum ist Deutschland eben nicht dieses begehrte Ziel? Was macht Deutschland falsch?
Also wir müssen ja schon sehen, dass unser Zuwanderungsrecht von seiner Historie doch eher aus dem Gebiet eines Zuwanderungsverhinderungsrechts kommt und wir jetzt in den Bereich reingehen müssen, dass wir wirklich in den Wettbewerb global um Fachkräfte treten. Und dafür brauchen wir einmal offene Zuwanderungsregeln. Gut, ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das kommt jetzt. Da wird zum Beispiel ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild eingeführt. Das dient dann aber zur Einreise zur Arbeitssuche. Und gut, wir leben im digitalen Zeitalter, also dass da jemand einreist, um dann am Werkstor nachzuschauen, ob da ein Stellenaushang klebt, das ist vielleicht doch nicht so ganz realistisch. Und wenn man dann einen Job gefunden hat über diesen Weg, dann ist man nicht entweder etwa durch, sondern dann muss man noch in einer zweiten Stufe die ganz normalen Zuwanderungsvoraussetzungen erfüllen. Also wenn man ein Punktesystem zum Erfolg führen will, dann muss das wirklich in einer Stufe zur Erwerbstätigkeit berechtigen.
Aber das eine ist ja, dass sich die Menschen dann entscheiden, hierher zu kommen. Aber bleiben die auch alle? Sie hatten ja erwähnt, dass dann doch eine ganze Menge auch wieder abwandern.
Das sollten wir uns bewusst machen. Zuwanderung ist ja jetzt auch kein reiner Selbstzweck, sondern am Ende geht es ja darum, was machen wir daraus eigentlich in Deutschland? Welche Perspektiven bieten wir den Menschen und wie können sie ihre Potenziale in Deutschland im Arbeitsmarkt dann auch einsetzen? Und da sehen wir leider, viele gehen wieder weg. Also schon nach einigen Jahren kann schon bis zur Hälfte der Zugewanderten wieder weg sein. Und viele arbeiten auch unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Das heißt, wenn wir die Hürden am Anfang runternehmen, dann muss die Förderung in der Folge hoch. Also wir brauchen wirklich eine umfassende, proaktive Serviceleistung, wo man sich die Kompetenzen anschaut, wo man Berufsbegleitenden ganz gezielt qualifiziert, Sprache fördert, um die Menschen wirklich weiterzubringen und im Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da sollte man übrigens auch mit den Zugewanderten und der Gemeinschaft der Zugewanderten selbst zusammenarbeiten. Denn die wissen ja genau, welche Probleme es gibt, wo es hakt. Also die Kooperation mit Zugewandertenorganisationen kann für Behörden und für Arbeitgeber wirklich sehr wertvoll sein.
Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung geführt. Er hatte nicht nur wie der sichere Sieger ausgesehen, er war sogar schon als solcher ausgerufen worden. Aber Hans-Peter Doskozil hat die Wahl zum Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokraten beim Parteitag am letzten Wochenende doch nicht gewonnen. Auch wenn das Endergebnis es erstmal vermuten ließ. Der eigentliche Sieger heißt Andreas Babler. Über eine peinliche Panne und ihre Folgen Anna Tillack aus Wien.
Ein Tag, den Österreich erstmal verdauen muss. Vor diesem Lokal haben die Gäste trotz Bier auch keine Erklärung mehr für die Politik ihres Landes.
Nur was da passiert ist, ist ein Wahnsinn natürlich für Österreich. Also nicht für Österreich, sondern für die SPÖ selber.
Ja, es ist ein bisschen ein Trauerspiel, wie das Ganze abgelaufen ist.
Im Land dominierte wochenlang ein Thema. Wer dieser drei kann die österreichische Sozialdemokratie aus der Krise führen? Es tobt ein erbitterter Kampf um den Vorsitz. Die Mitglieder sollen entscheiden. Sie fliegt raus. Zwei Herren bleiben zum Duell. Am Samstag auf dem Parteitag in Linz wird der Sieger verkündet, Hans-Peter Doskozil. Doch Journalisten bemerken, eine Stimme bei der Abstimmung fehlt. Auf der Suche nach der verlorenen Stimme kommt man dann aber einem ganz anderen Fehler auf die Spur.
Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht.
53% stimmten also nicht für Doskozil, sondern für Babler.
Das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie. Es wird genug Häme geben, es wird genug Spott geben. Das müssen wir uns in dieser Situation auch gefallen lassen.
Die Häme folgt direkt auf Twitter. Keine KlassensprecherInnenwahl im Land sei schlechter organisiert. Er ist nun also der Mann, der die Sozialdemokraten aus ihrem Tief herausführen soll. Andreas Babler, ein Parteilinker, der eine humane Migrationspolitik fordert und für eine Millionärssteuer wirbt. Doch Inhalte müssen nach der Excel-Panne erstmal warten.
Ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen.
Im Herbst 2024 wählt Österreich ein neues Parlament. Er könnte der Hauptprofiteur der Krise sein, der Rechtspopulist Herbert Kickl. Umfragen sehen die Partei schon jetzt auf Platz 1.
Die Wahrheit im Krieg zu finden, ist eigentlich unmöglich. Auch jetzt gerade gibt es widersprüchliche Aussagen zur Lage in der Ukraine. Während das russische Verteidigungsministerium von einer abgewehrten ukrainischen Offensive in der Region Donetsk berichtet, widerspricht ein russischer Feldkommandeur dieser Darstellung. Und die Ukraine? Im Internet kursiert aktuell folgendes Video. Soldaten, die nichts sagen wollen und dazu aufrufen, es ihnen gleich zu tun. Und Verteidigungsminister Reznikow zitiert auf Twitter die britische Band Depeche Mode: Worte seien unnötig, sie können nur Schaden anrichten. Unverzichtbar für die Ukraine sind dagegen ihre Bahn und das Schienennetz. Sie bleiben verlässlich. Isabel Chayani zeigt in ihrer Reportage eine Lebensader, die selbst der Krieg bisher nicht zerstören konnte.
Hauptbahnhof Kiew, kurz nach 22 Uhr. Und was hört man? Statt einer Lautsprecherdurchsage ertönt ein Lied über die Stadt, in die dieser Zug nun fährt. Es geht nach Cherson, an die Front. Pünktlichst um 22.14 Uhr rollt die Bahn los. Sieht fast aus wie in einem U-Boot, ist aber der Liegewagen der ukrainischen Eisenbahn. Dritte Klasse, 11 Stunden Fahrt, kosten umgerechnet 4,40 Euro. Wir begegnen diesem Soldaten. Er ist verletzt. Darf ich fragen, wo Sie herkommen?
Bachmut.
Aus Bachmut. War dann im Krankenhaus und fahre jetzt nach Hause. Bachmut, das ist Krieg wohl in einer seiner heftigsten Formen. Ein Jahr war er nicht zu Hause in Cherson. Aus was für einer Welt kommt er jetzt? Da haben wir uns meist versteckt und saßen in Gräben. Hier gibt es mehr Möglichkeiten. Freiheit, sagen sie dazu. Es ist fast wie normal. Die Ukraine ist ein Eisenbahnland. So wie man in Deutschland auf Autobahnen setzt, ist die Schiene hier alles. Entscheidendes Detail, sie haben dieselbe Schienenbreite wie Russland. Bedeutet, die Russen können hier einfach hinein- und hinausrollen. Über 500 Kilometer ukrainischer Schienen wurden zerstört. 126 Bahnhöfe, davon 50 komplett. Die Ukraine hat oft Eisenbahnbrücken gesprengt, um die einrollenden Russen zu stoppen. Die Bahn, Instrument der Eroberung. Die Ukrzaliznitsja ist der größte Arbeitgeber im Land mit 266.000 Angestellten. Jeder Wagen hat eine eigene Reisebegleitung. In diesem Wagen ist es Halena. Ist das hier eine besondere Strecke? Sicher oder nicht so sicher? Naja. Ich fahre hier zum zweiten Mal, weiß nicht so genau. Eine Schaffnerin, die Angst hat. Erst vor einem Monat wurde ein Zug in Cherson von einer Rakete getroffen. Halenas Kollegen halfen bei der Evakuierung. So flott, dass der Zug am Ende nur mit ein paar Minuten Verspätung ankam. Ihre Tochter kennt die Nachrichten. Schicken Sie Ihrer Tochter Textnachrichten? Beim ersten Mal schon, da wusste sie ja, wo ich war. Jetzt weiß sie es nicht. Sie haben es ihr nicht gesagt? Nein, dann macht sie sich Sorgen. Es ist fast Mitternacht. Der Zug fährt nach Plan. Und Dasha und Anja sind noch sehr wach. Sie fahren zurück nach Hause, nach Cherson in Frontnähe. Die Züge fahren, egal was ist. Selbst wenn sie von einer Rakete getroffen werden, die fahren immer noch. Diese Menschen von der Bahn, die riskieren ihr Leben, jeden Tag. Der ukrainische Schriftsteller Serhii Zhadan sagt, die Bahn sei wie eine Nähmaschine, die das Land zusammennäht. Schaffnerin Halena macht jetzt das Licht aus. Der Zug rollt weiter Richtung Front und wird pünktlich ankommen.
Es ist ein einschüchterndes Gebäude, der Sitz des obersten Gerichts im polnischen Warschau. Und auch die Justizreform, die die nationalkonservative Regierung des Landes 2019 in die Wege geleitet hat, sollte Kritiker wohl das Fürchten lernen. Sie sorgte nicht nur im Land für Spannungen, sondern auch mit der EU. So sehr, dass die Kommission Polen verklagte. Sie warf Polen vor, massiv in die Gewaltenteilung einzugreifen. Heute hat die EU den Rechtsstreit gegen Polen vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Was das für das osteuropäische Land und auch die europäische Gemeinschaft bedeutet? Christine Joachim aus Warschau.
Igor Tuleja ist eine Art Symbolfigur für die freie Justiz in Polen. Der Richter hatte sich von Anfang an gegen die umstrittene Justizreform eingesetzt. Dafür wurde er 2 Jahre lang von seinem Richteramt suspendiert. Mittlerweile darf er hier am Kreisgericht in Warschau wieder arbeiten. Das Urteil des EuGH heute ist für ihn eine Genugtuung. Das ist eine Bestätigung dessen, wofür polnische Anwälte und Bürger seit 2015 kämpfen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit. Das ist sicherlich ein Erfolg, aber der Kampf für die polnische Rechtsstaatlichkeit ist noch nicht beendet. Verurteilt hatte ihn 2020 die umstrittene Disziplinarkammer, die Teil der großen Justizreform in Polen ist. Sie kann Richter maßregeln bis hin zur Entlassung, wenn diese für die Regierung unliebsame Entscheidungen treffen, zum Beispiel feststellen, dass bei Urteilen EU-Recht gebrochen wurde. Der EuGH urteilt heute, dass Polen damit gegen die EU-Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und unabhängigen Gerichten verstößt.
Das ist heute das zentrale Urteil in einer ganzen Reihe von Verfahren zur Justizreform in Polen. Und der rote Faden dabei ist, wenn Richterinnen und Richter nach einer Entscheidung mit einer Sanktion rechnen müssen, dann können sie nicht mehr unabhängig entscheiden. Und der EuGH betont heute, welch hohen Wert das Thema Rechtsstaat in der EU hat.
Polens Justizumbau begann schon kurz nach dem Regierungsantritt der PiS 2015 und viele Polinnen und Polen hatten dagegen lautstark protestiert. Doch bis heute hat sich die Regierung davon nicht beeindrucken lassen. Nun gibt es Hoffnung bei einigen Richtern in Polen, dass sich das ändern könnte. Das Urteil ist ein ganz starkes Signal, dass das EU-Recht nicht etwas ist, was man einfach ignorieren kann. Es ist mehr als nur ein Stück Papier. Bislang hat Polen auf schon vorangegangene Urteile kaum reagiert, auch wenn damit erhebliche finanzielle Zwangsgelder verbunden sind. Außerdem sind Milliardenzahlungen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds eingefroren. Auch heute machte die polnische Regierung klar, dass sie nicht vorhat, ihre Justizreform zurückzunehmen. Das Urteil wurde nicht von Richtern geschrieben, sondern von Politikern. Es ist ein klarer Verstoß gegen EU-Verträge, ein Einschreiten des Europäischen Gerichtshofs in Kompetenzen, über die er nicht verfügt. Die EU-Kommission wird Polen nun vermutlich zügig auf weitere Strafzahlungen verklagen. Dabei sind Polens Staatskassen ohnehin schon klamm. Für Igor Tuleja ist diese unnachgiebige Haltung der Regierung nicht überraschend. Diejenigen, die die liberale Demokratie in meinem Land zerstören, sind Euroskeptiker. Und es ist möglich, dass die Nichtbeachtung des Urteils ein weiterer Schritt Richtung Osten, ein weiterer Schritt zum Verlassen des vereinten Europas ist. Tuleja glaubt, dass dieses Urteil der Rechtsstaatlichkeit in Polen nicht wirklich helfen wird. Er setzt auf die Wahl im Herbst und dass die jetzige Regierung dann abgewählt wird.
Und zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat der langjährige ARD-Hörfunk-Korrespondent für Polen Jan Palukat vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Auch ich habe mich geirrt. Gedacht, Polen werde nun immer mehr in den Autoritarismus abgleiten. Nach der Teildemontage von Demokratie und Rechtsstaat seit 2015, besonders aber nach der Wiederwahl der PiS 4 Jahre später, schien dieser Weg vorgezeichnet. Stattdessen geschah anderes. Polen wandelte sich zu einer Art hybridem Staatswesen, halb Demokratie, halb Autokratie. Mit einer Gegenöffentlichkeit, die sich erst am Sonntag wieder massenhaft in Warschau zeigte, mit kritischen Medien und echten Wahlen. Aber auch mit einer Führung, die weitgehend machen kann, was sie will, ungestört von Richtern, die sie bremsen könnten. Das Erstaunlichste aber, dieses Mischsystem erweist sich als recht stabil. Polen profitiert noch immer von seiner EU-Mitgliedschaft. Es prosperiert. Dass sich seine Regierung immer wieder über Regeln und Gesetze hinwegsetzen kann, wie sonst nur Autokraten, empört zwar die einen im Land, wird aber von anderen als Tatkraft gefeiert, im Kontrast zur oft mühsamen Konsenssuche in klassischen Demokratien. Ist das polnische Modell am Ende vielleicht sogar geeigneter für unsere atemlose Zeit? Ein bisschen Demokratie, ein bisschen autoritäre Führung? Das wäre ein Irrtum. Denn der polnische Balanceakt ging bislang auch deshalb recht gut, weil es eben doch Sicherheitsnetze gibt. Das klassische Korrektiv der Gewaltenteilung fällt zwar aus, auch wegen der Justizreform, aber EU und USA füllen diese Lücke. Wiederholte Vorstöße, regierungskritische Medien weiter einzuschränken, scheiterten am Druck der USA. Die gefährliche Justizreform? Die EU konnte sie mit ihrem Gerichtshof zwar nicht stoppen, aber doch verlangsamen, gar die Rückkehr unliebsamer Richter erzwingen. Das alles reicht nicht, um Polen zurückzuführen auf den Pfad der rechtsstaatlichen Tugend. Aber es verhinderte eben auch den Absturz in eine Willkürherrschaft à la Russland.
Die Meinung von Jan Palukat. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
In Bonn hat ein Treffen zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz begonnen. 6 Monate vor der Konferenz in Dubai verhandeln Delegierte aus aller Welt unter anderem über den Ausstieg aus fossilen Energien. Das gilt laut Beobachtern als schwierig, denn die Gastgeber der Konferenz, die Vereinigten Arabischen Emirate, exportieren selbst Erdöl im großen Stil. Während die Deutsche Bahn noch mit der Verkehrsgewerkschaft EVG Tarifverhandlungen führt, hat nun auch die konkurrierende Gewerkschaft Deutscher Lokführer ihre Forderungen präsentiert. GDL-Chef Wieselski verlangt mehr Geld und eine Verkürzung der Arbeitszeit. Der GDL-Tarifvertrag gilt in 16 von rund 300 Betriebsteilen der Bahn und läuft noch bis zum Herbst. So lange kann die GDL nicht zu Streiks aufrufen. Die erweiterte Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC will kommendes Jahr weniger Öl fördern. Bereits im April hatten mehrere OPEC-Mitglieder Förderkürzungen ab Mai dieses Jahres beschlossen. Nun aber will auch Saudi-Arabien seine Förderung ab Juli um mehr als 1 Million Fässer pro Tag drosseln. Mehr dazu jetzt von Markus Görne.
Die freiwillige Kürzung Saudi-Arabiens über 1 Million Fass am Tag soll den Verfall beim Rohölpreis stoppen, was mit diesem Schritt erstmal gelang. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent kostete heute mit $77,24 1,5% mehr als gestern. Das soll aber erst der Anfang sein, denn ab 2024 soll die Förderung grundsätzlich verknappt werden, um den Ölpreis stabiler zu halten. Abgesehen von einem kurzen Anstieg im April sinkt der Ölpreis nämlich seit rund einem Jahr. Mitte 2022 kostete ein Barrel OPEC-Öl rund $115. Derzeit sind es etwa $77. Russland hat andere Interessen. Es will mehr Öl verkaufen, um die Staatseinnahmen hochzuhalten und schafft es trotz Sanktionen des Westens, das Volumen seiner Ölexporte stabil zu halten. Allerdings muss Russland das Öl aufgrund eben jener Sanktionen unter Marktpreis verkaufen. Russisches Öl geht jetzt andere Wege. Statt in die USA und nach Europa, nun nach Indien und nach China.
Gegen den Vorsitzenden der als rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD Höcke ist Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Verwendung von NS-Vokabular vor. Höcke soll 2021 bei einem Wahlkampfauftritt in Merseburg in Sachsen-Anhalt die verbotene SA-Parole »Alles für Deutschland« benutzt haben. Dabei hat er nach Überzeugung der Behörde um die Herkunft des Ausdruckes gewusst. Höcke selbst bestreitet eine strafrechtliche Relevanz. In Jüterbog, südwestlich von Berlin, hat sich ein Waldbrand weiter ausgebreitet. Kräftiger Wind hatte die Flammen erneut angefacht. Mehr als 320 Hektar Wald sind betroffen. Problematisch für die Feuerwehr ist, dass auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz alte Munition im Boden liegt. Aufgrund der Explosionsgefahr können die Löschfahrzeuge nur auf dem geräumten Weg fahren. Auch über Nacht bleiben die Einsatzkräfte in Bereitschaft.
Was hier so idyllisch aussieht, ist doch auch ein Bild für den Konflikt zwischen Schiene und Straße. Nirgends kreuzen sich doch die Wege von Zug und Auto buchstäblich so sehr wie hier am Andreaskreuz. Und hier ist auch der Ort, wo der eine das andere regelrecht ausbremst. Mal ehrlich, welcher Autofahrer kennt das nicht? Das, was zur nervtötenden Geduldsprobe werden kann, aber auch zur tödlichen Gefahr. Sophie Mühlmann war mittendrin im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge, wo es besonders viele Bahnübergänge gibt und wo die Menschen sich nach einer schrankenlosen Zukunft sehnen.
Schnell noch mal rüber, bevor die Schranke fällt. Den Sound kennen die Menschen hier nur zu gut. Er gehört zu ihrem Alltag. Bahnübergang zu, das Leben wieder mal ausgebremst.
Wie lange muss man in der Regel hier einplanen, wenn man zum Beispiel zur Schule fährt oder quer durch die Stadt?
Ich plane meistens so 10 Minuten extra ein.
Eine halbe Stunde Verzögerung ist das teilweise immer, muss man mit einplanen.
Ist halt schon nervig, weil ich dann immer nicht zur Schule komme und früher bin ich deshalb immer zu spät gekommen.
Man verliert Zeit und dann kommt der Stress, wenn man auf der Straße dann ist. Ne? Kommt meistens zu spät zur Arbeit. Die ist offen, ich muss los.
7 Bahnübergänge hat Neustadt am Rübenberge, mitten in der Stadt. Die Müllwagen, auch die Busse, sie alle müssen warten. Wie kann man hier jemals den Fahrplan einhalten?
Ja, also das ist selten der Fall, aber ich muss jetzt los. Jetzt ist immer auf die Schranke.
Doch die freie Fahrt währt nur kurz. Schon ist das Zeitfenster wieder zu und die Nächsten stehen im Stau.
Wie ist denn so der Frust bei den Leuten?
Der ist richtig, da war richtig ganz doll und so, die ärgern sich und alles, ne?
Gibt es denn auch dann Situationen, wo dann Leute echt leichtsinnig werden, weil sie so die Nase voll haben?
Ja, natürlich. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass eine Radfahrerin einfach rüber ist, ne? Und tranke zu, ne?
Wie in der Nacht zum 23. April, als am Bahnübergang Himmelreich drei junge Menschen zu Tode kamen. Der Fahrer war um die geschlossene Halbschranke herumgefahren. Der Regionalexpress hatte den PKW voll erwischt. Und noch während wir hier drehen, riskiert ein Fahrer genau an derselben Stelle sein Leben. 287 Züge, Nah-, Fern- und Güterverkehr, durchqueren im Schnitt pro Tag die Stadt, so die Deutsche Bahn. Und oft bleiben die Schlagbäume auch zwischen den Zügen einfach mal unten.
Wir haben bei der Bahn gefragt, warum die Schranken so lange geschlossen sind. Deren Antwort: grundsätzlich bleiben die Schranken so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig geschlossen. Tja, und das kann dauern.
Wir treffen einige Anwohner aus dem Ortsteil Poggenhagen. Hier sind die Schranken länger unten als überall sonst. Und es wird noch schlimmer. Immer mehr Güterverkehr wird auf die Schienen verlagert. Die Bahn verdichtet die Taktung.
Wir werden hier gefühlt, auch wenn nichts an den Schranken passiert, auf 18, 19, 20 Stunden Schließzeiten kommen.
Pro Tag?
Pro Tag. Das heißt, die Schranken sind dann vielleicht noch 4-5 Stunden überhaupt geöffnet, um zu queren.
Ich hatte letztes Jahr, genau vor einem Jahr, auch einen Unfall. Ich lag da und musste warten, bis der Krankenwagen kam. So, und sie liegen da und warten auf Hilfe und haben Schmerzen.
Eine Brücke für Autofahrer und Fußgänger ist lange geplant, aber der Bau verzögert sich. Jörg Hohmeier ist als Fachbereichleiter Infrastruktur in Neustadt zuständig. Er erklärt uns den Ablauf. 3 Jahre Vorlauf verlangt die Bahn. Dazu müssen Naturschutzeinwände ausgeräumt und der Boden kampfmittelfrei sein. Wenn alles glatt geht, kann frühestens in 3 Jahren mit den Arbeiten begonnen werden.
Das sind ja auch alles Belange, wo wahrscheinlich viele sagen würden, mir ist aber die Natur auch wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr einen halben Wald abholzt, nur für eine Brücke, selbst wenn die Brücke wichtig ist. Und ich glaube, das ist in Deutschland sehr gründlich, um es mal positiv auszudrücken. Und deshalb benötigt das einfach sehr, sehr viel Zeit. Ich kann aber verstehen, dass diejenigen, die einfach endlich ohne Schranke über diese Bahnstrecke kommen wollen, dass es da kaum noch Geduld gibt. Das ist völlig klar.
Er zeigt uns den Standort der geplanten Brücke. Immerhin, die Stadt hat das Land schon gekauft, ein Schrebergarten wurde entfernt und das Gelände ist schon gerodet. Jetzt darf nur nichts mehr schiefgehen. Der Ort ist um die Schienen herum gewachsen. Und der Zugverkehr ist und bleibt wichtiger denn je. Trotzdem, für die Menschen in Neustadt ist der Alltag im wahrsten Sinne des Wortes eingeschränkt.
Ja, fehlt noch das Wetter. Das ist auch nicht uneingeschränkt sonnig, aber wie wir gerade in den Nachrichten gesehen haben, die Brandenburger würden sich über Regen schon freuen, oder Claudia?
Ja klar, Alena, vor allen Dingen, weil es dort sowieso schon viel zu trocken ist, Brandenburg-Sachsen, sonst beispielsweise über der Mitte Deutschlands, hat es ordentlich geregnet. Es kommt jetzt etwas Regen aus Südosten. Das wird aber nicht reichen, um wirklich diesen Feuchtigkeits- oder Nässebedarf auszugleichen. Denn ein Tiefdruckgebiet, das liegt südöstlich von uns, ein Tief in ziemlich hohen Luftschichten. Und das bringt jetzt im Moment schon etwas Regen aus Südosten. Man sieht, das kommt auch Richtung Sachsen und Brandenburg voran. Gerade wo der Waldbrand ja im Moment wütet, dort müsste es mal längere Zeit richtig kräftig regnen. Das sind meist Schauer, die jetzt hereinziehen und sich dann auf die Mitte ausbreiten. Das müsste schon ein bisschen mehr sein. Über der Mitte wird es die nächsten Tage auch immer mal wieder Schauer geben. Einzelne Gewitter sind eingelagert. Und dieses Tief, das jetzt reinkommt, das lässt die Temperaturen erstmal ordentlich runtergehen. Man sieht es am Beispiel Essen. Da geht es runter auf 20 Grad, dann aber Richtung Wochenende wieder deutlich steigende Temperaturen auf zum Teil sogar 28, 29 Grad. In der Nacht haben wir es eben mit diesen dichteren Wolken aus Südosten zu tun. Die breiten sich noch ein bisschen nach Nordwesten aus, haben Schauer dabei, einzelne Gewitter. Der Norden bleibt auch die nächsten Tage außen vor. Dort wird es weiterhin sonnig sein. Sonst morgen im Süden immer mal wieder Auflockerungen, vor allen Dingen über der Mitte runter bis nach Bayern und Franken. Schauer, in Franken auch einzelne Gewitter. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei rund 6 Grad, dort wo es lange Zeit sternklar ist. Sonst sind es 10 bis 15 Grad, morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad am Rhein, mit Seewind an der Küste 15 Grad und auch unter den dichten Wolken meist nur so 22 Grad. Die nächsten Tage im Norden sonnig, über der Mitte häufiger mal dichte Wolken und Schauer. Erstmal etwas kühler, am Donnerstag dann wieder steigende Temperaturen, dafür im Süden Schauer und Gewitter.
Das sieht nach einer schwülen Wetterlage aus. Danke, Claudia. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten sehen Sie jetzt ein ARD-Wissen zur Welt der Saurier.
Ja, und um 23.50 Uhr informiert Sie die nächste Tagesschau.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.